BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Wir blicken auf die Finanzierung der Verteidigungsausgaben in Europa. Bekanntlich müssen wir diese deutlich steigern, allen voran Deutschland, machen dafür Schulden. Doch die Frage ist natürlich, warum eigentlich Schulden? Denn nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, nach dem Ende des Kalten Krieges, sind die Verteidigungsausgaben massiv nach unten gefahren worden. Natürlich zu Recht, denn es gab ja keine Bedrohung mehr. Und was haben die Staaten Europas mit dem neuen vielen Geld gemacht, das nicht mehr in Waffen und in Soldaten floss? Richtig, sie haben den Sozialstaat ausgebaut. Allen voran Deutschland, wie wir wissen. Jetzt haben wir eine andere Welt. Geopolitisch eine echte Zeitenwende. Da könnte man auch denken, na gut, wir haben lange Zeit gespart bei Verteidigung und konnten uns deshalb den Sozialstaat leisten. Nun müssen wir mehr für Verteidigung ausgeben, also müssen wir den Sozialstaat reformieren und verkleinern. Doch genau das passiert nicht. Wir sehen es in der aktuellen deutschen Diskussion. Wir bauen den Sozialstaat sogar noch aus, Stichwort Mütterrente. Und zum anderen leihen wir uns das Geld für die Herstellung der Verteidigungsfähigkeit. Jetzt könnte man denken, das ist einmalig. Stimmt aber nicht. Es gibt eine Studie, die zeigt, in den letzten 150 Jahren war es regelmäßig der Fall. Es war niemals der Trade-off zwischen Kanonen oder Butter. Es war immer Kanonen und Butter. Mit traurigen Folgen für die Staatsfinanzen, mit sehr traurigen Folgen für die Gläubiger der Staaten, aber auch mit sehr traurigen Folgen für alle Steuerzahler. Das schauen wir uns in der heutigen Folge genauer an. Ich fand es, wie gesagt, hochspannend, interessant. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Willst du dich verlieben, so wie Hunderttausende sich auch schon ganz neu verliebt haben? Wenn du Zeitungen und Magazine magst, dann können wir dir beinahe garantieren, dass du dich in Readly verlieben wirst. Readly ist dein digitaler Zeitungskiosk oder vielmehr dein Streaming-Dienst für Magazine und Zeitungen. Bei Readly findest du mehr als 8000 Magazine und Zeitungen aus nationaler und internationaler Presse. Alles in einer App, so viel du lesen kannst, mit unbegrenztem Zugriff, ohne Limit und das alles zu einem festen Preis. Du zahlst nicht für ein Magazin oder eine Zeitung, sondern bekommst das volle Angebot. Mit einem Familienaccount können gleich 5 Profile auf bis zu 5 unterschiedlichen Geräten Readly nutzen. Kein Wunder, dass Readly im deutschen App Store ein Rating von 4,8 von 5 basierend auf über 10.000 Bewertungen bekommen hat. Bei Readly sind praktisch alle deine Interessen, Hobbys und Leidenschaften schon zu Hause. Du musst nur noch auswählen oder einfach mal ganz neue Seiten entdecken. Readly ist voller Inspirationen. Und durch die praktische Download-Funktion können alle Magazine und Zeitungen offline gelesen werden. Damit ist Readly die ideale Reisebegleitung. Für wirtschaftsinteressierte BTO-Hörer finden sich Titel wie Wirtschaftswoche, Euro am Sonntag, Börse Online oder T3N oder Zeitungen wie Welt, The Independent oder The Guardian. Ob du dich für Autos, Garten, Kino, Sport, Geschichte, Gesellschaft, Kochen oder Reisen begeisterst, Readly hat etwas für dich. Für BTO-Hörer gibt es Readly jetzt einen Monat für 99 Cent. Danach kostet dich der ganze digitale Kiosk 14,99 Euro im Monat und du kannst monatlich kündigen, also keine Abo-Falle. Zum Angebot kommst du über readly.de/BTO. Readly schreibt sich Readly. Alle Infos, wie immer, auch in den Shownotes.
Bereits am letzten Mittwoch habe ich mir Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz und die darum tobende Diskussion zum Thema Eurobonds klargemacht, dass die EU darauf setzt, möglichst viele Schulden zu machen, um damit alle möglichen Probleme zu lösen. Im Vordergrund steht aber natürlich die Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit. Nicht wenige Ökonomen gehen sogar so weit und sagen, diese Schulden hätten auch etwas Gutes, denn endlich bekäme Europa ein sogenanntes Safe Asset. Immer wenn ich das höre, fällt mir ein Bild ein, welches bei mir im Büro hängt. Es ist von einer österreichischen Künstlerin. Sie hat inspiriert von Plakaten, die für Kriegsanleihen aus dem Ersten Weltkrieg geworben haben, ein neues Bild entworfen mit Schweinchen, die im Prinzip sagen, oh ja, bitte kauft mir doch diese Anleihe und zugleich halten sie gleich noch eine Rakete. Die Anspielung ist klar. Die Schulden dienen dazu, etwas Grausames zu tun. Und zum anderen weiß ich natürlich, wie Sie auch, wie es den Gläubigern dieser Anleihen ergangen ist. Saßen Sie im Land, welches den Krieg verloren hat? Hatten Sie unmittelbar den Totalverlust oder kurz darauf die Hyperinflation, was ja dann auch zum Totalverlust geführt hat? Aber selbst wenn Sie Anleihen gekauft haben von Ländern, die letztlich erfolgreich waren im Krieg, selbst dann mussten Sie schmerzhafte, heftige Verluste hinnehmen. Einfach deshalb, weil die Staaten sich über die sogenannte finanzielle Repression ihrer Schuld entledigten. Das heißt, wir wissen, dass dieses Safe Asset vor allem eins ist. Es ist das sichere Versprechen darauf, Geld zu verlieren. Die Frage steht im Raum, ob es uns diesmal genauso ergeht. Jetzt, wo wir in Europa über massive Aufrüstung im Raum stehen, Verteidigungsausgaben von bis zu 5% des Bruttoinlandsproduktes sprechen. Und deshalb schauen wir uns das in dieser Folge genauer an. Zum einen blicken wir auf die aktuelle Forschung zum Thema Staatsanleihen in Kriegen und Pandemien. Dann auf eine neue Studie mit dem Titel Kanonen und Butter, die aufzeigt, dass die Staaten eben nicht sparen und umschichten, sondern eher auf Schulden setzen. Und wir diskutieren dann, wer am Ende wohl diesmal die Rechnung bezahlt. Der Steuerzahler, der Sparer oder beide. Die Kernfrage ist, können wir uns in Europa wirklich hochrüsten, um wieder zu wachsen? Oder rüsten wir uns vor allem für höhere Steuern und Abgabenquoten und die heimliche Enteignung von Gläubigern? In der Finanzwelt gelten Staatsanleihen der westlichen Staaten traditionell als sichere, hochliquide Vermögenswerte. Die Regulatoren behandeln sie als risikolos. Banken dürfen sie halten ohne jegliche Eigenkapitalanforderung. Egal, ob es sich um die Anleihen von Italien, Frankreich, Spanien oder Deutschland handelt. Doch was ist davon zu halten als Investment? Sind Staatsanleihen wirklich sichere Vermögenswerte? Eine aktuelle Studie mit dem Titel Are Government Bonds Safe in Times of War and Pandemic räumt mit den Vorstellungen von sicheren Anleihen grundlegend auf. Wie immer übrigens ist die Studie in den Shownotes verlinkt. Die Forscher haben sich daran angeschaut, wie sicher Anleihen in den letzten Jahrhunderten wirklich waren. Und zwar speziell in Kriegen, aber auch während der Corona-Pandemie. Sie haben dabei die realen Renditen von Staatsanleihen in den USA und Großbritannien über rund 300 Jahre analysiert. Im Fokus waren dabei die Phasen, in denen die Staatsausgaben kräftig nach oben gegangen sind. Im Schnitt um etwa 7 Prozentpunkte des Bruttoinlandsproduktes pro Jahr in den ersten 4 Jahren eines Krieges oder einer Pandemie. Die Ergebnisse passen perfekt zu meinem Bild von den dummen Kriegsanleihen.
Wir untersuchen die realen Renditen von Staatsanleihen in den USA und Großbritannien, den weltweit sichersten Anlagen der letzten 3 Jahrhunderte in Kriegszeiten und während der Covid-19-Pandemie. Diese Phasen zeichnen sich durch einen starken Anstieg der Staatsausgaben um durchschnittlich 7% des BIP pro Jahr in den ersten 4 Jahren aus. Entgegen der Annahme, dass Staatsanleihen sichere Anlagen seien, stellen wir fest, dass Kriege und Epidemien mit erheblichen Verlusten für Anleihegläubiger einhergehen. Über alle Phasen hinweg erlitten Anleihegläubiger in den USA und Großbritannien in den ersten 4 Jahren einen realen Verlust von 14%.
Staatsanleihen schneiden diesen Episoden meist deutlich schlechter ab als vermeintlich risikoreichere Anlagen.
Staatsanleihen erzielen in Kriegszeiten nicht nur geringe Realrenditen, sondern schneiden sogar schlechter ab als risikoreiche Anlagen wie Aktien oder Wohnimmobilien. Mit Ausnahme einiger weniger Kriege zu Beginn des Untersuchungszeitraums führten fast alle Kriege zu einem stärkeren Rückgang des Realwerts des Anleihenportfolios als des Aktienportfolios. Dieses Ergebnis stellt die gängige Annahme in Frage, dass Staatsanleihen sichere und Aktien risikoreiche Anlagen seien. Während Staatsanleihen in wirtschaftlichen Rezessionen Absicherungseigenschaften aufweisen können, erweisen sie sich in Kriegszeiten als risikoreiche Anlagen. Anleihen reagieren offenbar empfindlicher auf starke Schwankungen der Verteidigungsausgaben als Aktien.
Und woran liegt das?
Warum schneiden Staatsanleihen in Kriegszeiten so dramatisch schlecht ab? Wir stellen fest, dass unerwartete Inflation maßgeblich zur Minderung der realen Renditen von Staatsanleihen beigetragen hat. Die kumulierte Inflationsrate über alle Kriege der USA und Großbritanniens hinweg betrug in den ersten 4 Kriegsjahren 20%. Unsere empirischen Ergebnisse decken sich mit neueren Erkenntnissen von anderen Forschern zu Covid-19 und den Weltkriegen. Sie stützen Theorien, die die Entwicklung zukünftiger Staatsdefizite als Treiber der Inflation identifizieren. Ein weiterer wichtiger Faktor für die niedrigen Realrenditen von Anleihen in Kriegszeiten ist die Finanzrepression. Das heißt, die Senkung der Finanzierungskosten durch Regierungen, entweder durch Interventionen der Zentralbank oder durch Finanzmarktregulierung.
Also, wir bekommen unerwartete Inflation und bewusste finanzielle Repression. Und das Ganze passt auch nochmal zur Fiscal Theory of Inflation, über die wir auch schon mal einen Podcast gemacht haben. In genau den Szenarien also, in denen sich Sparer hinter dem Staat verstecken wollen, also quasi, weil es gefährlich ist, stehen sie in Wahrheit ganz vorne, wenn es darum geht, die Rechnung zu bezahlen. Über Inflation, überregulierte Zinsen und über reale Kaufkraftverluste auf angeblich sicheren Staatsanleihen. Die Autoren verweisen dabei auf einen grundlegenden Zielkonflikt der Politik.
Regierungen stehen vor einem inhärenten Zielkonflikt zwischen der Absicherung der Steuerzahler und dem Schutz der Anleihegläubiger. Die Sicherung der Schulden erfordert Steuererhöhungen in Abschwüngen. Wir stellen fest, dass Regierungen die Anleihegläubiger zwingen, einen Großteil der fiskalischen Last der hohen Staatsausgaben im Zusammenhang mit Kriegen und Pandemien zu tragen. Wählt die Regierung diesen Weg, sind ihre Schulden jedoch nicht mehr sicher. Ihre Finanzierungskosten steigen, da die Anleihegläubiger Verluste in Zeiten hoher Grenznutzen erwarten. Die gemeinsame geld- und fiskalpolitische Ausrichtung beeinflusst die Sicherheit nominaler Staatsanleihen.
Gemeint ist hier, die Notenbanken müssen machen, was das Finanzministerium will. Das nennt sich Fiscal Dominance und war ebenfalls schon mehrfach Thema an dieser Stelle.
Hand aufs Herz, wir alle kennen diese Frustration. Man braucht Hilfe, greift zum Hörer und landet in der Endlosschleife aus Fahrstuhlmusik und wählen Sie die 2 für Support. Man tippt, man wartet. Ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert, das in unserer schnellen Welt keinen Platz mehr hat. Damit ist jetzt Schluss. 11 Labs revolutioniert die Kundeninteraktion. Als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen der Geschichte hat dieses europäische Powerhouse eine Plattform geschaffen, die genau diesen Schmerz beendet. Keine Warteschlangen mehr, keine nervigen Tastaturmenüs, nur noch sofortige, intelligente Hilfe. Dass dies keine Zukunftsmusik ist, beweisen Marktführer wie die Deutsche Telekom, Klarna, Revolut oder Bertelsmann. Diese globalen Player vertrauen auf 11 Labs, um ihren Kunden ein Premium-Erlebnis zu bieten. Die KI-Agenten klingen absolut menschlich, agieren empathisch und lösen Probleme in 32 Sprachen, während andere noch in der Warteschleife hängen. Entscheidend für den Enterprise-Sektor ist die kompromisslose Sicherheit. 11 Labs ist vollständig DSGVO-konform, ISO 27001 zertifiziert und erfüllt bereits alle Anforderungen der neuen europäischen KI-Verordnung. Die Agenten können zudem handeln. Sie sind direkt mit ihren Systemen verknüpft, um Aufträge zu prüfen oder Leads zu qualifizieren, sicher, skalierbar und hocheffizient. Befreien Sie Ihre Kunden vom Ballast alter Hotlines. Setzen Sie auf technologische Souveränität made in Europe. Erfahren Sie mehr und testen Sie die Plattform unter 11labs.io/BTO. 11 Labs, weltweiter Marktführer für Voice KI.
Doch wäre es nicht besser, die Staaten würden an anderer Stelle sparen? Mit dem Ende des Kalten Krieges sanken weltweit die Ausgaben für Verteidigung. Die Staaten freuten sich über die sogenannte Friedensdividende und nutzten sie überwiegend zur Ausweitung des Wohlfahrtsstaates. Während die Ausgaben für Verteidigung bis 2015 gegenüber 1990 um 25% sanken, verdoppelten sich die Ausgaben für Soziales in den europäischen NATO-Staaten. In Deutschland fiel die Friedensdividende übrigens besonders groß aus. Zwischen 1990 und 2023 verfügte die Bundesregierung über ein um mehr als 20 Milliarden Euro höheres jährliches Budget für andere Ausgaben. Und all dies diente dazu, den Sozialstaat weiter auszubauen. Wir kennen die Zahlen. Die Sozialausgaben des Bundes sind seit 1992 von 4,4% des Bruttoinlandsprodukts auf 5,2% gestiegen. standen soziale Leistungen 1992 noch für 35% des Haushalts, so sind es heute 48%. Und pro Einwohner stiegen die Ausgaben inflationsbereinigt um 82%. Jetzt ist es Schluss mit dem Frieden. Also könnten wir doch zur Normalität zurückkehren und mehr Investitionen tätigen, mehr Ausgaben für Verteidigung tätigen und im Gegenzug den Sozialstaat zurückführen. Eine aktuelle Studie des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft zeigt jedoch, dass diese Annahme trügt. Titel der Studie: Guns and Butter, the Fiscal Consequences of Rearmament and War. Johannes Marzian und Christoph Trebisch vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft haben dazu die Staatsfinanzen von 20 Ländern untersucht. Für den Zeitraum von 1870 bis 2022 haben sie 115.000 Ausgabepositionen und rund 30.000 Einnahmepositionen analysiert. Auf dieser Basis identifizieren sie 114 Episoden sogenannter massiver Militär-Spending-Booms, also entweder Kriege oder aber Aufrüstungsschübe in Friedenszeiten. Während man erwarten würde, dass es ein Trade-off gibt zwischen Kanonen und Butter, ergibt sich aus der Studie etwas völlig anderes. Die Kurzfassung ist folgende: In großen Kriegen werden die Militärausgaben überwiegend über Schulden finanziert. Die Staatsverschuldung steigt im Schnitt um rund 40 Prozentpunkte des BIP. In Aufrüstungsepisoden ist der Boom kleiner. Die Finanzierung wird stärker mit Steuern gemacht, aber auch Schulden spielen weiterhin eine wichtige Rolle. Und vor allem stellen die Forscher Folgendes fest: Sozialausgaben werden so gut wie nie real gekürzt. Statt Kanonen oder Butter beobachten sie fast durchgängig Kanonen und Butter. Das heißt, wenn Länder aufrüsten, entscheiden sie sich historisch gesehen selten für harte Verteidigungskämpfe innerhalb des Budgets. Sie halten Sozialprogramme stabil oder lassen sie mit der Inflation wachsen und packen die Ausgaben für Rüstung einfach obendrauf.
Im Gegensatz zur weit verbreiteten Vorstellung von Kanonen oder Butter finden wir kaum Belege dafür, dass militärische Aufrüstungen durch Kürzungen bei Sozialprogrammen oder anderen zivilen Staatsausgaben finanziert werden. Reduzierungen der Sozialausgaben in Kriegs- und Aufrüstungszeiten sind seltene Ausnahme, sowohl nominal als auch real, da die Sozialausgaben in der Regel mit der Inflation Schritt halten. Wenn Länder aufrüsten, entscheiden sie sich tendenziell für eine Kombination aus Rüstung und Sozialleistungen.
Das hat natürlich Folgen.
Längerfristig hinterlassen diese politischen Entscheidungen ein erhebliches fiskalisches Erbe. Die Staatsverschuldung steigt während militärischer Aufschwünge stark an und sinkt anschließend wieder, während Steuern und Ausgaben anhaltend steigen. Mehr als ein Jahrzehnt nach Beginn des Aufschwungs liegen die durchschnittlichen realen Steuereinnahmen immer noch 20-30% höher und die Spitzensteuersätze liegen weiterhin 10-20% höher.
Das mag man sich angesichts der heute schon bestehenden Steuer- und Abgabenlast gar nicht vorstellen.
Unsere Fallstudien weisen auf einen gemeinsamen Mechanismus hin. Steuererhöhungen und neue Steuern, die während Konjunkturzyklen eingeführt wurden, werden selten vollständig rückgängig gemacht, insbesondere bei Einkommens- und Konsumsteuern, die tendenziell bestehen bleiben. Auch die Ausgaben bleiben über dem Niveau vor dem Konjunkturzyklus. Real betrachtet sind die zivilen Ausgaben nach 15 Jahren um 10-20% höher. Und auch die Militärausgaben bleiben lange Zeit hoch, insbesondere nach dem Ende von Konjunkturzyklen in Friedenszeiten.
Hochgerechnet auf das Bruttoinlandsprodukt beträgt der durchschnittliche Anstieg der Steuereinnahmen im Jahrzehnt nach Aufrüstungsbeginn rund 4 Prozentpunkte. Dieser Anstieg geht übrigens über das hinaus, was man braucht, um die Zinsen für die gestiegenen Schulden zu bezahlen. Wie gesagt, wir starten bekanntlich schon von einem sehr hohen Niveau ausgehend, gerade was die Sozialausgaben betrifft. Hier könnte man nun auf ein Umsteuern hoffen, aber die Chancen stehen nicht gut.
Diese Ergebnisse decken sich mit einer grundlegenden Erkenntnis der Geschichte und politischen Ökonomie. Geopolitischer Druck prägt den Fiskalstaat. Tillys berühmte These, dass Krieg Staaten geschaffen hat, steht im Einklang mit einer umfangreichen Literatur, die zeigt, dass externe Konflikte und Kriegsrisiken Regierungen dazu veranlassten, ihre Steuerkapazitäten auszubauen und fiskalische Institutionen zu schaffen, beispielsweise im frühen neuzeitlichen Europa und im Großbritannien des 18. Jahrhunderts. Seit 1870 haben bedeutende geopolitische Schocks Staaten dazu veranlasst, die öffentlichen Ausgaben zu erhöhen und Bürger und Unternehmen stärker zu belasten. Nicht nur durch höhere Steuersätze, sondern auch durch die Einführung neuer und die breitere Anwendung bestehender Steuerinstrumente. Die Lehre daraus ist nicht nur, dass Kriege dauerhafte Kriegssteuern erzeugen, ein Punkt, der in früheren Arbeiten hervorgehoben wurde. Vielmehr zeigt diese Arbeit, dass geopolitische Spannungen allgemein höhere Steuern und Ausgaben nach sich ziehen.
Jetzt könnte man ja einwenden, dass dies nicht dauerhaft gut gehen kann. Denn dann landen wir ja irgendwann mal bei 100% Staat. Für manche vielleicht ein Traum, für mich sicherlich nicht. Hinzu kommt, dass der hohe Staatsanteil, die hohe Staatsverschuldung in Kombination mit der hohen Abgabenlast natürlich die privatwirtschaftliche Dynamik dämpft. Damit werden die Schuldenprobleme noch größer. So oder so, ein hochinteressantes Thema, weshalb ich mich mit einem der Autoren, mit Christoph Trebisch, zum Gespräch verabredet habe.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX, das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Marketmaker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Christoph Trebisch kommen, noch dieser Hinweis auf eine Aktion des Handelsblatts, die morgen endet. Noch bis morgen können Sie das Handelsblatt digital oder gedruckt mit 40% für ein Jahr abonnieren. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/wissen2026 und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Christoph Trebisch.
Christoph Trebisch ist Professor für Makroökonomie an der Universität Kiel und dem IFW Kiel. Seine Forschungsschwerpunkte sind Staatsschulden und Schuldenkrisen, internationale Kapitalflüsse, politische Ökonomie und Populismus sowie Geopolitik und Geoökonomie. 2022 gründete er die Kiel Initiative in Geopolitics and Economics und ist seitdem deren Direktor. Er entwickelte den Ukraine Support Tracker, eine viel zitierte Datenbank, die militärische und finanzielle Hilfe an die Ukraine quantifiziert und international vergleichbar macht.
Sehr geehrter Professor Trebisch, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank für die Einladung.
Professor Trebisch, Guns and Butter, also Waffen und Butter, das ist Ihr Paper, dem Motto, was sind die fiskalischen Konsequenzen von Aufrüstung und Krieg? Ich bin der Laie. Ich habe in meinem Büro ein Kunstwerk hängen von einer österreichischen Künstlerin, die hat diese Kriegsanleihen-Poster, diese Plakate aus dem Ersten Weltkrieg, so ein bisschen verfremdet, so mit so Schweinen und Ähnlichem, also eher so, wo man im Prinzip zeigt, wie blöd es eigentlich war, diese Anleihen zu kaufen. Insofern, für mich ist es halt so, ich habe so aus meiner Jugend in Erinnerung, auch von der Erzählung meiner Großeltern, irgendwie Krieg und Aufrüstung ist meistens fiskalisch so fatal, dass es für die Gläubiger von den Staaten eine ziemlich dumme Idee ist. Jetzt haben Sie aber gedacht, Sie gucken sich das gründlicher an. Ich meine, kann man was anderes voraus, außer die Gläubiger werden enteignet?
Wir wollten die derzeitige Situation einordnen. Und wenn man die derzeitige Situation, also eine massive Aufrüstung auch mit hohen fiskalischen Kosten, wenn man das einschätzen will, dann muss man weit in die Geschichte zurückgehen. wir müssen wirklich bis in die 50er gehen, um eine ähnliche Episode zu finden, in der so breit in den westlichen Industrieländern aufgerüstet wurden. Man muss sich das vorstellen, wenn die NATO-Ziele, die derzeit geplant sind, erfüllt werden, dann würde die Summe der jährlichen Ausgaben der NATO sich verdoppeln. Ja, da reden wir über mehrere Trillionen, also Trillion in Englisch, Billionen Euro. Was bedeutet das fiskalisch? Das war erstmal die zentrale Frage. Und einer der gängigsten Annahmen ist ja, dass das auf Kosten der Sozialausgaben geht. Ja, also Kanonen, also Butter wird gekürzt, um die Kanonen zu finanzieren. Und die weitere Leitplanke war Theorie, ja, die ökonomische Theorie. Und die besagt ja, wenn ich plötzlich hohe Ausgabeschocks habe, dann finanziere ich das über Schulden, weil dann kann ich meine Steuerlast glätten. Ich muss dann nicht hektisch Steuern hoch und runter fahren während dieses Ausgabebooms, sondern ich glätte. Das ist die klassische Barrow-Hypothese. Und da wollten wir sehen, ob die gilt, ob die hält. Historisch, auch in den aktuellen Daten. Und ja, das war das Vorhaben. Und ja, jetzt könnte ich noch 10 Minuten weiter erzählen, was wir alles gefunden haben. Aber jetzt will ich nicht zu lange reden, direkt am Anfang.
Ja gut, Sie sollen schon erzählen, was Sie gefunden haben. Weil ich natürlich gedacht habe, okay, also ich manchmal die Nazis, den man mal kriegt. Die haben im Krieg logischerweise die Zarstadt aufrechterhalten, weil sie sich die Ruhe der Bevölkerung sichern wollten. Wäre meine Interpretation gewesen in der Geschichte. Und ich gehe davon aus, dass es bei anderen Staaten auch so war. Ich habe gehört, okay, natürlich gab es Beschränkungen des Konsums. Ich denke auch mal Großbritannien im Zweiten Weltkrieg, logischerweise deshalb, weil man ja die realwirtschaftlichen Ressourcen Richtung Rüstungsproduktion gesteckt hat. Das heißt, Leute haben Geld gehabt, konnten aber weniger ausgeben, weil es gab einfach Rationierungsknappheiten. Insofern leuchtet mir das ein. Die Frage für mich ist so ein bisschen, da sollten wir schon auch ein bisschen schauen, was ich gefunden habe in Ihrer Studie und damit spekulieren, was es heute heißt. Es war natürlich auch damals Sozialstaaten auf einem anderen Niveau, weil wir haben ja mit der sogenannten Friedensdividende eine Zeit gehabt, in der ja die Verteidigungsausgaben seit den 90er Jahren drastisch gesunken sind. Und die Sozialausgaben ist ja deutlich gestiegen. Ich glaube, die Sozialausgaben sind um 50% gestiegen in den westlichen NATO-Ländern Europas, also deutlich. Korrigieren Sie vielleicht so höherer Wert. Und darum ist natürlich die Frage, kann man quasi Erkenntnis von damals so 1:1 auf heute übertragen? Oder ist man nicht unter Umständen heute auf einem Sozialstaatsniveau, wo man am Ende doch um die Frage Ganz versus Butter nicht herumkommt?
Wir haben natürlich keine Glaskugel, aber was wir natürlich schon machen können, das ist nicht Teil der aktuellen Studie, weil die Budgetdaten noch nicht da sind für 24, 25 auf einer Ebene, mit der wir arbeiten können. Das werden wir sicherlich noch machen. Was wir allerdings gemacht haben, ist systematisch die 20 Länder durchzugehen, was da aktuell passiert. Und aktuell zumindest sehen wir kaum Fälle von Sozialstaatskürzungen. Und das ist ja Deutschland auch ein gutes Beispiel. Wir haben mit Mütterrente 3 und weiteren Inflationsaufschlägen bei der Rente eher einen Zuwachs aktuell in Deutschland an Butter. Gleichzeitig gehen wir stark in die Schulden, um das zu finanzieren, die großen Verteidigungsauswüchse. Und so sieht es auch in vielen anderen Ländern aus. Wir sehen keine Kürzung des Sozialstaats, obwohl, und da gebe ich Ihnen ganz recht, wir haben ja ein völlig anderes Niveau an Sozialausgaben. Wir haben eine ganz andere fiskalische Situation mit sehr hohen Schuldenständen. Ja? Und da würde man eigentlich denken, dass es diesmal anders läuft. Aber alles, was wir derzeit sehen, ist, dass sich da dieselben Muster zu wiederholen scheinen. Und das ist irgendwo sehr überraschend. Das ist noch nicht Teil der Studie, lassen Sie mich das wiederholen. Was, glaube ich, besonders spannend ist, ist zu sehen, okay, wenn ich jetzt in die Schulden gehe, wie das Deutschland macht, was bedeutet das denn mittelfristig und langfristig für die Steuerlast der Bevölkerung, für die Steuerlast der Firmen? Und ich glaube, da ist die Geschichte besonders hilfreich und informativ. Da sind wir dann auch sehr stark reingegangen in der Studie.
Ja, na gut, dann würde ich auch sagen, dann bringen Sie uns die schlechte Nachricht.
Die schlechte Nachricht ist, dass die früher oder später Steuern erhöht werden. Wir sehen, dass Aufrüstungen immer wieder in der Geschichte zu einer Ausweitung des Fiskalstaats geführt haben. Es kommt also zu Aufwüchsen in den Staatsausgaben, sowohl in der Verteidigung natürlich, das geht hoch und sinkt dann wieder, aber auch in den anderen Ausgabekategorien, also sozusagen Staatsausgaben insgesamt steigen. Es steigen vor allem auf die Steuern. Es steigt die Grenzsteuerlast, also die Steuersätze werden nach oben geschraubt, es werden neue Steuern eingeführt und diese neu eingeführten Steuern, diese erhöhten Steuern werden eben nicht wieder auf das Voraufrüstungsniveau zurückgefahren. Das heißt also in zwei Sätzen, der Staat wird größer und die Steuerlast wird größer. Das ist nach 15, 20 Jahren das Erbe dieser Aufrüstungsepisoden. Was wirklich Neues an unserer Studie ist, das ist nicht nur bei Kriegen so, das wussten wir schon. Wir wussten, dass Kriegen diese Folgen haben. Sie haben ja von den Nazis geredet. Gut, das ist jetzt nochmal ein besonderer Fall, aber Kriege sind gut erforscht. Was wirklich bisher noch kaum angeguckt wurde, sind systematische Aufrüstungsepisoden in Friedenszeiten. Und das ist ja genau, was wir derzeit haben. Wir können die aktuelle Situation schwierig dem Zweiten Weltkrieg vergleichen. Das sind völlig andere Dimensionen, aber wir können uns andere Aufrüstungsepisoden in ähnlichen geopolitischen Spannungslagen angucken. Und da sieht das Bild eben auch so aus, dass die Steuerlast und der Fiskalstaat wächst. Nicht ganz so stark wie in Kriegen, aber eben doch signifikant und auf einem hohen Niveau. Und wir haben ja bereits hohe Steuern, wir haben bereits hohe Schulden. Also das ist die schlechte Nachricht.
Das heißt aber jetzt mal rein, vielleicht ist es eine blöde Frage, aber wenn ich mir so anschaue, wenn der Staat jetzt ja seine Ausgaben erhöht, tut er ja für Rüstung, dann wächst ja auch die Wirtschaftsleistung.
Richtig.
Es gibt ja auch Leute, die Einkünfte dadurch generieren. Mhm. Also ist es dann so eine ich verstehe, also ich sag mal, die Wirtschaftsleistung geht hoch. Da würde man ja sagen, ceteris paribus steigt auch die Steuereinnahmen. Also eigentlich könnte ich damit auch wieder das einsammeln. Aber scheinbar nicht. Also entweder ist der Multiplikatoreffekt zu schlecht bei Rüstung, oder ist es eine Verteilungswirkung innerhalb der Gesellschaft? Also, ich meine, kann ich mich als Bürger dagegen hedgen, dass ich jetzt also doch noch Rheinmetalle kaufe, obwohl die schon stark gestiegen ist, weil da partizipiere ich? Eigentlich hätte ich ja gedacht, Wirtschaftsleistung steigt, gerade jetzt sehen Sie auch Deutschland dieses Jahr. Da haben wir die positive Nachricht vor ein paar Wochen, die Aufträge der Industrie steigen, ja, die sind gestiegen, weil es mehr Rüstungsnachfrage gibt. Also könnte man ja sagen, okay, die Steuerlast steigt, aber auf einem größeren Kuchen, also ist das dann am Ende nicht so schlimm, weil die man da trotzdem quasi, es geht nur noch besser als zuvor, oder ist das eine Milchmädchenrechnung?
Nee, also wir berücksichtigen das natürlich. Das ist natürlich eine der Herausforderungen in dieser Studie, genau diese Effekte auch zu berücksichtigen, auch die Effekte von Inflation. Durch höhere Rüstungsausgaben steigt auch oft die Inflation und wir kontrollieren dafür explizit und schauen uns zum Beispiel nicht nur die absolute Steigerung, also in inflationsbereinigt die Steigerung der Ausgaben und Steuereinnahmen an, sondern natürlich wird das Ganze auch im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, sodass man sozusagen diese Wachstumseffekte, diese Multiplikatoreffekte, auf die Sie hinweisen, die sind dann berücksichtigt. Und wir sehen dann, dass tatsächlich die Schuldenstände zum BIP, also zur Wirtschaftsleistung, dass die runtergehen. Also oft werden Schulden wieder abgebaut, aber die Steuersätze bleiben hoch. Die Steuereinnahmen bleiben hoch. Also das ist diese Staatsausweitung, die wir haben, trotz des Wachstums. Also das ist tatsächlich über den Effekt, den Sie beobachten, hinaus. Wir könnten natürlich auch mit den Daten, die wir haben, nochmal explizit den Multiplikator testen, kommt vielleicht im nächsten Papier. Hier haben wir es erstmal mit berücksichtigt und ökonometrisch sozusagen dafür kontrolliert.
Warum bleiben denn die Steuereinnahmen hoch? Ich meine, bleiben die hoch, weil die Politik beides macht, weil sie quasi Steuern erhöht und Schulden macht, weil sie dann nach der Aufrüstungsphase quasi die Steuereinnahmen braucht, um die Schulden wieder abzubauen? Oder sagt die Politik, ach, wir haben jetzt so schöne Steuereinnahmen, wir können dafür andere Dinge machen, können also noch mehr Soziales machen zum Beispiel?
Ich denke beides. Zum einen hat man natürlich die fiskalische Dimension. Ich muss die Schulden wieder abbauen, vor allem auch die Schuldenlast bedienen, also die Zinsen zahlen, das sehen wir auch. Also ein Grund, warum die Staatsausgaben hochgehen, ist die höhere Zinslast, ja. Das ist also mechanistisch, wenn man will. Aber der zweite Punkt, auf den Sie hinweisen, das ist ja ein politökonomisches Argument. Und das ist die beste Erklärung. Wir nageln das nicht. Also im Papier gehen wir nicht in die Kanäle rein und erstmal, das ist sozusagen das nächste Papier, was man schreiben kann, ist, warum entscheidet sich die Politik in der jeweiligen Situation so oder so? Ja, aber das beste Erklärungsansatz, den ich hätte und den auch die Theorie sieht, ist, politökonomisch. Der Staat weitet sich aus. Ich habe höhere Steuereinnahmen, die werden und Steuersätze, die gehen eben nicht ganz zurück. Und dann finde ich andere Nutzen, da finde ich andere Ausgabepositionen, in die dieses Geld fließt. Und das ist eine ganz alte Geschichte. Ich meine, diese Tilly War Makes States über Kriege, über geopolitische Spannungsphasen, hat sich der Fiskalstaat schon seit dem Mittelalter immer wieder erweitert, die Bedeutung des Staates ist über diese Krisen oft gestiegen. Und was interessant ist in unserem Papier, dass es eben nicht nur in Kriegen so ist, sondern dieser Mechanismus auch in Friedenszeiten wirkt. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht eine der großen Innovationen des Papiers, dass diese Tilly-Idee, also geopolitische Druckepisoden verändern die Fiskalstaat, vergrößern den Staat, das ist, glaube ich, einer der zentralen Einblicke. Also wir können, wenn man das jetzt ganz ernst nimmt, was wir da finden, kann man davon ausgehen, dass, wenn sich die geopolitische Lage nicht erheblich ändert, dass der Staat eine größere Rolle spielen wird in den nächsten Jahrzehnt. Das ist, wenn man sozusagen etwas spekulativer wird.
Ja, gut, zum einen habe ich gelernt, dass wir jetzt so quasi ein Abonnement haben für Gespräche, damit ich immer Ihre neuen Paper, die Fortsetzung dieses Dings mit Ihnen besprechen kann. Das freut mich schon mal. Aber zwei Punkte dazu. Zum einen ist es ja so, es gibt ja durchaus Ökonomen, die sagen, ab einem bestimmten Staatsanteil wirkt das negativ aufs Wachstum, aufs gesamtwirtschaftliche Wachstum. Und jetzt sind wir ja schon in einer Phase, wo wir wenig Wachstum haben. Jetzt mal ganz konkret Deutschland, Sie kennen die Diskussion, Staat ist zu groß, Steuernabgabenlast ist zu hoch, Bürokratie etc. etc. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass der Staat mehr Geld ausgibt und weniger bürokratisch wird. Das würde mich total überraschen. Die Frage ist halt, nach dem Motto, Ihr Paper stimmt zwar für die Historie objektiv, aber haben wir nicht jetzt ein Problem, dass quasi jetzt die weitere Ausweitung des Staates deutlich negativer wirkt als der Vergangenheit?
Das können wir natürlich mit unserem Papier nicht beantworten, was die Langfristeffekte sind. Ich glaube auch, dass dieses Ergebnis, dieser Zusammenhang weniger solide steht, als es manchmal dargestellt wird. Also ich hatte jetzt gerade nochmal bei Peter Lindert, einer der führenden Wirtschaftshistoriker, der sehr kritisch ist gegenüber dem Sozialstaat, aber der eben schon auch hervorhebt, dass es keine klare Korrelation zwischen der Größe des Sozialstaats und des Wirtschaftswachstums gibt. Nichtsdestotrotz brauchen wir uns natürlich, als Beobachter der aktuellen Ereignisse, ist es relativ klar, dass wir in Deutschland jetzt gerade auch mit dieser neuen Regierung doch ganz erheblich nochmal den Sozialstaat ausweiten. Wenn das jetzt so weitergehen sollte und nochmal zusätzliche Programme dazukommen, kommt man tatsächlich an eine fiskalische Grenze auch, kommt man auch auf eine Schuldenhöhe. Da gibt es ja auch, sagen wir mal, Untersuchungen, die den Zusammenhang zwischen der Höhe der Staatsschulden und dem Wirtschaftswachstum, auch das ist eine sehr umstrittene Literatur, ein sehr umstrittener Zusammenhang. Ich denke, theoretisch deutet viel darauf hin, dass da Grenzen sind, dass wir da auch derzeit an Grenzen stoßen. Und wie Sie auch richtig vorhin meinten, natürlich ist auch die Frage, wo fließen dann am Ende die Ressourcen hin? Und die Transfers in Deutschland sind schon sehr umfassend. Das ist eine große Herausforderung. Ja? Also in den Schuhen der Bundesregierung möchte ich aktuell nicht stecken. Es ist nicht einfach. Die Frage ist, wie weitet sich natürlich der Staat aus? Ja? Machen wir mehr Transfer oder machen wir zum Beispiel mehr, weil wir mehr in Innovationen, in Bildung, in Zukunftsdinge investieren? Das ist natürlich eine der großen Fragen. Und das ist natürlich auch keine Gesetzmäßigkeit. Ja? Das ist ja das Papier, was wir geschrieben haben, kann man eher als Orientierungshilfe, als Orientierungspunkt sehen. Und das so in die Richtung könnte es gehen. Und wenn man den Staat ausweitet, also erstmal müssen wir genau hingucken, was wir da machen. Wie rüsten wir auf? Was geben wir zusätzlich aus? Und zweitens, wenn es denn so bleibt, wenn tatsächlich neue Steuern eingeführt werden sollten, sind Ökonomen dann besonders gefragt, in die Öffentlichkeit Druck aufrechtzuerhalten, wohin das Geld fließt. Aber jetzt wird es fast schon philosophisch.
Na gut, aber okay, ich hätte Sie vorher warnen müssen. Das Paper ist eine gute Basis für so eine philosophische Diskussion. Jetzt habe ich noch eine Frage, wo Sie gleich wieder sagen werden, die haben Sie ja auch nicht untersucht, aber vielleicht haben Sie trotzdem eine Antwort oder vielleicht eine Indikation gefunden. Weil Sie haben ja seit 1870 bis 2022 sich die Sachen angeschaut. In der Zeit ging es natürlich im Staat durchgehend bergauf, das stimmt. Also er wurde immer größer, damit wir es korrekter formulieren. Aber es gab doch auch mal Phasen, wo der Staat sich zurückgenommen hat. Also wann schrumpft denn der Staat? Wenn der Staat quasi immer nur wächst, wenn er Ausgaben hat für Verteidigung oder Krieg und danach nie wieder schrumpft, dann sind wir ja immer bei 100% Staat. Aber zwischenzeitlich gab es ja mal Phasen, bei der Reagan und Thatcher und was weiß ich. Was ist eigentlich das Umfeld, wo der Staat mal schrumpft?
Also erstmal sozusagen wichtiger Hinweis, dass er nie zurückgeht, das zeigen wir im Papier nicht. Wir reden von 15, 20 Jahren. Ja? Das darüber hinaus wird es auch irgendwann sehr spekulativ. Zu Ihrer Frage, wann schrumpft der Staat, kann ich tatsächlich auf Papier oder auf einer derzeit entstehende Forschungsarbeit eines Doktoranden, das ist mein Co-Autor Johannes Marzian, der ja auch dieses Papier mitgeschrieben hat, der schaut sich das aktuell an. Und interessanterweise ist im Fall von Deutschland ist es immer wieder so, dass die Staatsausgaben zum BIP relativ flach waren die letzten Jahrzehnte. Wir sehen das gerade auch in Krisen in den 70er Jahren, nach 2008, aber eben auch nach Covid, diese Quote von etwa 10, 12, 13, 14 Prozent immer wieder erreicht wird. Es geht also immer wieder zurück. Also diese Idee, dass der Staat im Kernbudget, ja, und da sind jetzt die Sozialausgaben draußen, die sind immer weiter angestiegen. Ja, aber wenn man jetzt das Kernbudget anguckt, scheint es nicht so zu sein, dass die Bundesrepublik oder dass der Fiskalstaat da immer weiter wächst. Da scheint Deutschland relativ konservativ, wenn man das international vergleicht. Das sind andere Staaten, die tatsächlich immer weiter wachsen. Und ja, da haben Sie auch recht, in den 80er Jahren hat man eine über den Westen hinweg gestreut, eher einen Rückgang des Staates, das sieht man auch. Also man kann mit diesen Daten, um es anders zu formulieren, noch sehr viel mehr machen. Und das Schöne an dieser Arbeit und den Daten, die wir da zusammengetragen haben, ist, wir können uns eben nicht nur den Gesamtstaat anschauen, die Gesamtausgaben, die Gesamteinnahmen des Staates, sondern eben auch die genauen Ministerien, also die genauen Kategorien der Ausgaben. Wie geht das bei Infrastruktur hoch? Wie ändert sich das mit produktiven, konsumtiven Ausgaben? Was wird für die Bildung ausgegeben? Also insofern ist das eher ein Start einer ganz neuen Forschungsagenda, wo man aus der Geschichte versucht zu lernen. Und genau diese Fragen, die Sie stellen, aus meiner Sicht spekulieren wir oft. Wir haben starke Sichtweisen, aber was empirisch wirklich los war, wussten wir bisher kaum, weil eben niemand diese mühselige Fleißarbeit, die wir da jetzt gemacht haben, durchgezogen hat, aus meiner Sicht. Und wenn man nur bis in die 70er Jahre geht, was bisher eben möglich war mit den OECD-Daten, die übrigens auch sehr schwierig und also sehr, sehr ungenau sind, zum Teil, wenn man da nicht genau ist und eben nur bis in die 70er gehen kann, lernt man am Ende auch wenig, wenn man eben diese Aufwüchse nicht sieht. Also Aufbau der Bundeswehr, wie war es in der Zwischenkriegszeit? Das sind noch viele Fragen. Also ich freue mich, Sie hören meine Begeisterung raus. Ich freue mich auf die nächsten Jahre, wo man diese Daten nochmal in verschiedensten anderen Arten und Weisen einsetzt, um solche Fragen, wie Sie sie stellen, zu beantworten.
Aber nochmal ganz kurz zum Verständnis, was ich verstanden habe. Sie haben gesagt, der Kernstaat in Deutschland ist stabil. Was gewachsen ist, ist der Sozialstaat.
Ja, yes. Genau. Also die Kernausgaben des Bundes.
Die Butter wächst bei uns seit Jahren.
In Deutschland ist es ja so, dass die Rentenbeiträge und Arbeitslosenversicherung und so weiter, dass das in diese Sozialkassen geht, die außerhalb des Kernbudgets. Also wenn ich mir sozusagen 1000 plus Seiten Bundeshaushalt angucke, dann ist da natürlich der Rentenzuschuss drin, also was sozusagen an die Rentenversicherung abgegeben wird aus dem zentralen Budget. Aber man hat nicht die ganzen Sozialversicherungssysteme. In den USA ist das anders. Da ist Medicaid und Medicare im Kernbudget drin, auch in Spanien zum Beispiel. Da müssen wir eben auch ziemlich vorsichtig sein in der ganzen Kategorisierung. In Deutschland geht dieser Sozialstaat hoch, aber der Kernstaat, die Kernaufgaben, ja, Bildung und Infrastruktur und Verteidigung und so weiter, das ist erstaunlich flach. Das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Da ist seit den 50er Jahren nicht so wahnsinnig viel passiert. Das ist immer bei 10-12%. Das heißt, man muss auch in der Diskussion, wie groß ist die Staatsquote, wie groß ist die Ausgaben, muss man immer differenzieren, was genau gucke ich mir eigentlich gerade an. Ist jetzt der Staat, ja, insgesamt größer geworden? Oder haben wir einfach eine bessere Gesundheitsversorgung und wir haben einfach mehr alte Menschen, die eine ganz gute Rente haben? Ja, es gibt ja auch Statistiken, dass die Kinderarmut das erste Mal über der Altersarmutsquote ist. Das heißt, wir leisten uns ein super Gesundheitssystem, wir leisten uns sehr relativ zur Bevölkerung und zum Einkommen relativ üppige Renten. Und das ist gewachsen. Das ist gewachsen. Der Kernstaat ist nicht gewachsen. Wenn man dann gleichzeitig diese Rentenabgabe, ja, diese Zuschüsse in die Rentenversicherung, wenn das immer wieder steigt, und das ist ja bereits 20-25% oder mehr Prozent, die genaue Zahl habe ich gerade nicht, dann ist es kein Wunder, ja, dass denn die anderen Ausgaben, die Kernausgaben leiden. Ja, und dann stellt man sich aber hin, oh, die Politik kriegt nichts hin. Ja, insofern ist das ist einer der Gründe, warum diese Agenda so Spaß macht, wenn man ein bisschen genauer sein kann oder ein bisschen genauer versteht, welche Ausgabenposten priorisiert werden und welche leiden auch aufgrund dieser mechanischen Trendlinie. Ja, ich gebe immer mehr für Gesundheit aus, weil die Entwicklung im Gesundheitssystem so positiv ist, ja, und diese ganzen neuen Forschungsergebnisse uns ermöglichen, immer besser, älter und gesünder zu werden. Aber das kostet natürlich was. Und da muss man sich nicht wundern, wenn da an anderer Stelle gespart wird. Und ich glaube, diese Mechanismen aufzudecken, das ist tatsächlich ganz wichtig und auch der Job dann von uns als Wissenschaftler. Insofern, ja,
ich teile ja jeder Begeisterung. Ich bin nur leider ist es mir kein Wissenschaftler geworden. Ja, ich bin so Hobbyökonom. Ich bin kein Professor und so weiter. Aber ich finde total spannend. Ich teile Ihre Begeisterung. Ich schaue mir das natürlich an und denke mir so, ja, es gibt natürlich schon einen großen Unterschied zwischen Ihrer Studie und der heutigen Zeit. Es gibt mehrere Unterschiede. Der eine ist, die Sozialstaat ist schon viel größer, die Staatsschulden sind schon viel höher in Friedenszeiten. Aber ein Unterschied ist eben genau die demografische Situation, weil eigentlich von 1870 bis, sagen wir mal so, 1960, wenn man so den Zeitraum zumindest, da war die demografische Entwicklung immer eigentlich relativ klar, wir hatten wachsende Bevölkerung. Wir hatten halt Kriege durch die furchtbaren menschlichen Blutzollen, alles ist Zerstörung, aber wir hatten eigentlich eine wachsende Bevölkerung. Und jetzt haben wir aber demnächst eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung, auf die das trifft. Und ich meine, ich denke mir immer so, das Szenario schrumpfende Erwerbsbevölkerung, das gehen wir nicht auf Migration ein, die mehr oder weniger hilfreich ist. Gleichzeitig diese hohen der hohe Sozialstaat und dann diese Aufgaben für die Verteidigung. Da gibt es schon Leute, die sagen, wir brauchen irgendwie den Big Deal für die Schulden. Ich meine, im Raum steht Macron mit seiner zum 55.000. Mal vorgetragenen Wunsch gemeinsamer Schulden, wo wir jetzt darüber diskutieren können, dass natürlich Frankreich auch Eigeninteressen hat, europäische Schulden zu wollen, gegeben deren eigene Schuldenprobleme. Ist das etwas, wo wir jetzt sagen müssen, vielleicht, sie haben das super analysiert für die Vergangenheit, sie haben es richtig gesehen, aber wir sind jetzt auf einem Niveau, wo wir irgendwo radikalere Maßnahmen ergreifen müssen. Ich möchte gerne nochmal ein bisschen konkreter machen. Sie haben die fiskalischen Konsequenzen angeschaut. Ich habe am Anfang angefangen mit den Anleihen, mit den Kriegsanleihen, die hinterher wertlos waren. Das ist eine radikale Form der Problemlösung, Pleite. Aber wir haben natürlich gesehen, nach dem Zweiten Weltkrieg, die finanzielle Repression. Also ungefähr 20 Jahre, in denen die nominale Wachstumsrate der Wirtschaft über dem nominalen Zins lag. Also der Zins wurde runterreguliert, die Leute konnten ihr Kapital nicht so anlegen, wie es sollte. Gleichzeitig hatten wir höhere Wachstumsraten real, wir hatten auch höhere Inflationsraten. Ist das nicht unter Umständen auch so, dass eine fiskalische Konsequenz am Ende sein muss über irgendwelche Art und Weise der Gläubigerbeteiligung an der ganzen Sache nachzudenken?
Das ist ja keine normative Studie, die vorgibt, man sollte es so, das ist sozusagen richtig, was die Staaten dort jedes Mal zu wiederholen scheinen, sondern es ist erstmal die erste systematische Betrachtung, was eigentlich war. Ja, und dann davon ausgehen kann man dann sagen, ja, warum ist das eigentlich so? Das ist jetzt der nächste Schritt, den man sich angucken kann. Aber es scheint eben diese Regelmäßigkeit zu geben. Ich bin großer Fan von dem Ansatz, tatsächlich aus der Geschichte zu lernen durch Muster. Ja? Und das Muster scheint sich, und das finde ich schon faszinierend, weil wir haben das Papier ja vor vier Jahren angefangen, in der Erwartung, genau wie Sie sagen, eigentlich ist es heute ganz anders. Ja, wir haben ja hohe Schulden, wir haben ja hohe Sozialausgaben. Das kann doch nicht sein, dass man jetzt in Schulden reingeht, dass man da jetzt noch weiter drauf baut. Und es kann auch nicht sein, dass wir sozusagen die ähnliche Ergebnisse haben, dass die Sozialausgaben eher noch anwachsen. Aber tatsächlich ist es so, dass das aktuell genauso zu passieren scheint. Das heißt, der Film scheint sich erneut zu wiederholen, obwohl wir diese ganz andere Situation haben. Ja, und das ist schon faszinierend. Und da sage ich eben, dass die Macht oder warum so eine Studie dann hilfreich ist. Jeder würde erwarten, es kommt anders, aber es scheint da diese Regelmäßigkeit zu geben. Und jetzt können wir das mit dem aktuellen Rand können wir ja noch mit reinnehmen. Das wird sicher beim nächsten Update der Studie passieren. Meine Erwartung ist, das ist ganz ähnlich. Ja? Das heißt, wir sehen jetzt einen neuen Zyklus, der ein ähnliches Muster hat. Und das ist genau komplett erstaunlich und setzt einfach heraus, wie kann das eigentlich sein? Und deswegen ist diese Frage, warum? Was ist der politökonomische Grund, dass ich das so mache? Oder der theoretische Grund ist natürlich klar, das ist so dieses Steuerglättung-Argument, ja. Aber warum kürze ich nicht? Warum, Sie sagen, drastischere Maßnahmen? Warum kommen die nicht? Warum setzen wir sogar noch Mütterrente 3? Ja, nur um sich das mal vorzustellen. Ich konnte es eigentlich auch nicht glauben. Ich konnte es wirklich nicht glauben. Die Mütterrente 3, das ist der dritte Aufwuchs in der Mütterrente. Der kostet im Jahr fast so viel wie die gesamte Militärunterstützung Deutschlands an die Ukraine. Ich betreibe diesen Ukraine-Tracker und da kommt die Presse auf mich zu und die Wahrnehmung ist, dass wir für die Ukraine also unsere letzte Socke ausgeben. Und das sind so irre Kosten. Können wir uns das noch leisten? Kann Europa das schaffen? Das sind die Fragen, die ich immer kriege. Und die Mütterrente 3, das ist dann so eine Nachricht auf Seite 3. Ja? Und es kostet uns der dritte Aufwuchs kostet uns 5 Milliarden im Jahr. Insgesamt kostet uns das Ding 20 Milliarden im Jahr. 20 Milliarden, das sind 10 Max-Planck-Gesellschaften im Jahr. Ja, das muss ich mir vorstellen. Und das ist eine völlig anreizinkompatible Vehikel, weil als diese Frauen Kinder bekommen haben, wussten die nicht, dass sie irgendwann von Herrn Söder in 30 Jahren diese Mütterrente bekommen. Ja? Also es ist wirklich
genau.
Anreizinkompatibel. Und also da fällt einem nichts mehr ein. Na gut, das ist jetzt Jetzt bin ich politisch geworden.
Ich bin mit Ihnen voll und ganz einer Meinung. Ich würde aber wahrscheinlich andere Dinge auch dazu sagen. Ich würde auch die 48% kritisieren. Ich würde auch die Rente um 63 kritisieren. Ich würde auch die Grundrente hinterfragen, weil Sie haben vorhin euren Nebensatz erwähnt. Wir haben mehr junge Leute, die arm sind als alte. Wird übrigens von Kollegen, ich habe gerade Franz schon wieder im Interview gehört, der behauptet es immer noch. Dabei ist die Empirie wirklich so, dass wir mehr Kinder und Jugendliche haben, die arm sind als alte.
Genau.
Etc., etc., etc. Vor allem kriegen Leute Geld, die eigentlich ganz andere Einkünfte haben. Wir haben völlig Konsens, es ist völlig schiefgelaufen. Ja.
Das zeigt eben, das Muster scheint sich zu wiederholen. Das ist das Faszinierende. Und ich meine, die große Frage, die jetzt kommt, der Impuls der Politik scheint derselbe zu sein. Ja? Meine Vermutung ist nicht, dass da große makroökonomische Großstrategien dahinter stehen, sondern scheinen immer wieder politökonomische Gründe zu sein. Ich meine, macht ja auch Sinn. Ich habe diesen plötzlichen Schock, dann gehe ich in Schulden, um den kurzfristig zu finanzieren. Steuern zu erhöhen ist in einer Krisensituation tatsächlich ungünstig und nicht ratsam, weil wir eben sonst den Multiplikator abwürgen. Also es macht schon auch ökonomisch sehr viel Sinn. Aber was sind die langfristigen Konsequenzen? Wo laufen wir denn jetzt rein? Und eine Erhöhung tatsächlich dieser Sozialausgaben noch, das scheint mir tatsächlich das falsche Instrument zu sein. Über kurz oder lang werden wir wahrscheinlich um radikalere Maßnahmen, also sich vorzustellen, dass wir sozusagen einen massiven Aufwuchs der Verteidigung haben, eine geopolitische Gesamtlage, die extrem schwierig ist und wir müssen in den ganzen Tech-Bereichen unabhängiger werden, da muss viel passieren. Dass das sozusagen kostenlos kommt und langfristig über Schulden zu finanzieren ist, das ist klar, dass das nicht möglich ist. Das weiß ja auch jeder.
Was haben denn eigentlich die Finanzminister der Vergangenheit am liebsten gemacht? Welche Steuererhöhungen sind denn am besonders populär?
Also das war tatsächlich auch einer der großen Fragen, wer zahlt denn eigentlich für die Verteidigung? Ich bin Ihrer Frage um die Schulden immer wieder drumherum. Also das ist tatsächlich finanzielle Repression, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also so eine indirekte Besteuerung der Gläubiger, die diese Staatsanleihen gekauft haben, durch Inflation, durch andere Mechanismen, in denen ich es schwerer mache, die zu verkaufen und so weiter. Aber wer zahlt auch bei Steuern? Und was wir sehen ist, man hat ja oft diese Abgabe nach dem Krieg im Kopf, der Lastenausgleich. Ja? Also diese Idee, dass am Ende die Reichen einen großen Teil oder Unternehmen, Profiteure der Aufrüstung zum Beispiel zahlen. Und das sehen wir, ist eher eine Ausnahme. Es ist eher gering, was sozusagen diese Extra-Profitsteuern, diese Sonderabgaben, diese Erbschaftssteuern, Reichensteuern, Vermögenssteuern.
Das ist eigentlich aber eher ein deutsches Thema. Ich habe mal Italiener gesprochen, die lachen alle darüber. Ich glaube, so Lastenausgleich, das ist rein deutsches Thema.
Genau, aber in Länder, Deutschland ist das...
Die ja deutlich mehr Vermögen haben, witzigerweise, da gibt es solche Diskussionen gar nicht.
Ja, also das ist, was mir in den Diskussionen auch begegnet, diese Idee, dass es eben so einen Lastenausgleich gibt. Aber das ist eher, wie Sie sagen, in anderen Ländern weniger zu beobachten und es ist nicht systematisch. Was man sieht, ist, dass die Einkommenssteuer erhöht wird und auch die Basis verbreitert wird nach unten hin. Ne? Ich erhöhe also sowohl den Spitzensteuersatz, als auch gehe ich in die Breite. Also mehr Einkommensklassen kamen dann unter die Einkommenssteuer. Wir sehen aber auch, dass Konsumsteuern steigen. Das ist ja auch ein Impuls, dann einfach Mehrwertsteuer zu erhöhen. Früher waren es dann einzelne Gütersteuern, die erhöht wurden. Aber das sind die zwei Kernträger, also die Konsumsteuern und die Einkommenssteuern, das ist das, was diese Aufrüstung sowohl in Kriegszeiten als auch in Friedenszeiten im Wesentlichen finanziert. Das ist sozusagen der Kern, den wir da finden. Und das auch da, die Geschichte wiederholt sich nicht zwingenderweise, aber es ist auch ein denkbares Szenario, auch wieder hier. Es hilft uns darüber nachzudenken, was könnte kommen. Es könnte sein, dass die Mehrwertsteuer erhöht wird. Es könnte sein, dass wir nochmal ein Soli bekommen. Ja, interessanterweise im Soli, im Gesetz des Solis in den Anfang der 90er, wird der Golfkrieg neben der Wiedervereinigung als zweiter wesentlicher Grund für die Einführung des Solis genannt. Das vergisst man gern. Weil eben Deutschland ja da ganz erheblich mitfinanziert hat. Übrigens sehr viel mehr als für die Ukraine. Also für Kuwait haben wir das Doppelte ausgegeben oder das Dreifache sogar als für die Ukraine im Jahr. Die Einführung des Soli wurde auch mit diesem geopolitischen Schock gerechtfertigt. Also auch da interessant, immer mal wieder in die Dokumente reinzugucken, aus der Geschichte zu lernen. Steuererhöhungen sind nicht unwahrscheinlich, ja, wenn man da spekuliert, wenn man nach in die Zukunft projiziert.
Bevor ich zu meiner Schlussfrage komme, mal eine Frage ganz kurz, weil Sie den Ukraine-Trecker jetzt mehrfach erwähnt haben. Ich lese natürlich auch, ich bin ja Firmenverteiler. Vielleicht wollen Sie ganz kurz mal zusammenfassen, wie steht es denn eigentlich derzeit um die Unterstützung der Ukraine und welchen Anteil tragen wir wirklich? Und wir haben gerade schon erwähnt, relativ zu Kuwait war es wenig. Wie sehen Sie das? Wo stehen wir da? Und vor allem, was würden Sie sagen, realistischerweise kommt da noch auf uns zu?
Wir haben jetzt einen relativ positiven Bericht gerade abgeschlossen. Wir haben jetzt 4 Jahre Krieg und sehen, dass Europa tatsächlich geschafft hat, diese Lücke, die die USA jetzt gerissen haben, also die haben sich komplett ausgezogen, die haben praktisch gar nichts mehr gegeben in diesem Jahr von 40 Milliarden in den Jahren davor. Also wir reden tatsächlich, die haben bisher ungefähr 40-50% der gesamten Kosten getragen. Die sind jetzt raus. Also Trump hat wirklich nichts mehr gezahlt. Ein kleineres Militärpaket im Januar letzten Jahres. Und Europa hat es geschafft, durch eine Steigerung der Hilfen von 70% in etwa, diese Lücke weitestgehend zu schließen. Das heißt, diese 80 Milliarden, die uns das kostet im Jahr, die die Ukraine ja auch dringend benötigt, um die Soldaten zu bezahlen, um Kernstaatsausgaben, Staatsfunktionen zu erhalten, um diese ganze Infrastruktur zu reparieren, um den Krieg zu führen, die werden jetzt im Wesentlichen von Europa bezahlt. Und ganz interessant, die Finanzhilfen werden im Wesentlichen von der EU-Kommission finanziert. Und das ist eben dieser neue Kredit. Also dieser Kredit vom Dezember, auf den man sich geeinigt hat beim EU-Gipfel von 90 Milliarden für die Jahre 26 und 27, das ist wirklich Teil eines größeren Trends. Das sozusagen setzt nur logisch weiter, was wir schon in den Jahren 23, 24, 25 beobachten. Die Rolle der EU-Institution, also insbesondere der Kommission über diese Makrofinanzhilfen, wird immer wichtiger. Das ist jetzt das zentrale Vehikel, wie die Budgethilfe funktioniert. Wie die Ukraine sozusagen fiskalisch überhaupt überleben kann ohne Hyperinflation und gegen Russland, was ja eine ganz andere Ressourcenstruktur hat, weil es auch Ölzahlungen aus Europa und so weiter gibt, ja, anzukommen. Also wir finanzieren das Budget der Ukraine ja zu ganz großen Teilen aus dem Westen. Die Militärhilfe wiederum muss von den Einzelstaaten kommen, weil die EU hat ja keine Militärgüter und auch keine Militärproduktion logischerweise, also das ist die EU-Kommission. Und da sehen wir tatsächlich eine immer stärkere Konzentration. Westeuropa und Nordeuropa sind führend. Nordeuropa insbesondere, die haben nur 8% des europäischen BIPs in unserer Gruppe an Geberländern, geben aber 33% der Hilfen. Also die machen etwa dreimal so viel wie andere. Also wir reden über skandinavische Länder. Das ist irre, wie viel kleine Länder mit 5 Millionen Bevölkerung, die geben zum Teil, wenn man da zwei Länder zusammenlegt, sie geben die so viel wie Deutschland, ja, mit unseren 80 Millionen an Bevölkerung. Das ist wirklich enorm, wie Norwegen, Schweden, Dänemark, was die alles tun. Dann kommt sozusagen Deutschland, Großbritannien und so Länder wie Belgien, Niederlande. Ja, und der Rest Europas macht relativ wenig. Das heißt, es ist wirklich insbesondere die Südländer oder auch Frankreich machen relativ wenig, trotz der zum Teil sehr großen Waffenindustrie, die diese Länder haben.
Und auch welche Rhetorik, wenn ich mal Herrn Macron ansprechen darf.
Und die Rhetorik, ja, da gab es ja auch Attacken auf unseren Ukraine-Tracker und dann haben wir große Analysen gemacht, dass das hinter den Attacken am Ende nicht so viel steht und wir dann doch gut gerechnet haben. Genau, also das sehen wir ganz klar. Wir sind nicht auf dem Niveau von 24 gewesen, 25, aber es sieht tatsächlich so aus, dass wir diese 80 Milliarden, weil Sie fragen, was kommt da auf uns zu, das ist ungefähr der über den Daumen, womit man weiter rechnen kann. Aber das muss man ja auch im Verhältnis sehen zu anderen Krisen. Also der Corona-Fonds, ja, dieser Next Generation EU, da reden wir über 800 Milliarden. Ja? Und die Ukraine kostet uns 80 im Jahr, wenn wir das jetzt komplett alleine stemmen. Das ist also ein Zehntel des Corona-Fonds. Und muss man also auch wieder im Verhältnis sehen. Auch in der Euro-Krise haben wir sehr viel mehr auf den Tisch gelegt in kurzer Zeit. War natürlich auch Bankensysteme, das ist nochmal was anderes. Aber nichtsdestotrotz, das ist kein Betrag, den wir nicht schon gesehen hätten in anderen vorherigen Krisen. Weil ich immer wieder gefragt habe, können wir uns das leisten? Ja, können wir. Wir reden über einige Prozent, 0,1%, 0,15% des BIPs pro Jahr. Das sind finanzierbare, wie gesagt, Mittelrente, ich habe es gesagt.
Wie wäre das denn eigentlich um die Ukraine bestanden, hätten die Europäer bereits so viel Geld gegeben, wie sie jetzt geben und die Amerikaner ihre 40 Milliarden on top? Wäre die Lage eine andere oder wäre die Lage dieselbe?
Nun, das ist schwer zu sagen. Ich bin ja nun kein Geostratege. Ich denke, das ist so ein bisschen wie eine Euro-Krise. Da gibt es ein schönes Papier von Gorinchas. Man gibt halt genau so viel, dass es nicht zu einem Kollaps kommt oder zu einem Staatsbankrott, aber eben nicht wahnsinnig viel mehr. Ich glaube, so ist es ganz gut beschrieben. Wir decken genau das Budgetdefizit ab, aber wir brauchen uns nichts vorzumachen, wenn wir natürlich jetzt noch deutlich mehr Geld hätten, dann würden diese Heizkraftwerke und sonstige Infrastruktur, die da kaputt gebombt werden, vermutlich schneller aufgebaut würden. Wenn wir das THW da nochmal aktiver hinschicken würden, man kann mehr machen, auf jeden Fall. Und man könnte, wir sind auch viel zu langsam bei der Rüstungsproduktion. Ja, ich meine, wir haben jetzt 4 Jahre gehabt, um unsere Luftverteidigungskapazitäten in der Produktion der Luftverteidigung auszubauen. Wir sind enorm langsam. Und die Folge sieht man jetzt, ja. Die Russen haben hochgefahren, da tausende Scheiddrohnen werden da jetzt pro Monat produziert. Da muss man erstmal gegen an. Und da haben wir wirklich den Weckruf noch nicht gehört. Und da muss auch mehr Koordination her. Man kann mehr machen. Wie genau die Lage dann aussehe, das ist, ja, da möchte ich nicht jetzt spekulieren, aber es ist, denke ich mal, gesunder Menschenverstand, dass bessere Luftverteidigung, insbesondere bessere Finanzierung dieser ganzen Infrastruktur-Notsituation, dass das die Lage verbessern würde in der Ukraine, ist, glaube ich, eine Frage.
Okay. Friedrich Merz, Lars Klingbeil und so weiter hören natürlich diesen Podcast jeden Sonntag Pflicht und sagen sich, super, wir laden Herrn Professor Trebisch ein, der Dr. Stelter kommt mit, darf den Kaffee servieren. Was würden Sie basierend auf Ihrer Studie jetzt der deutschen Politik raten, was sie tun soll? Bezüglich Gans versus Butter, wie das Ganze zu gestalten. Okay, Mütterrente abschaffen, machen wir Haken dran, haben wir schon besprochen. Was noch?
Ja, ich denke, das Gießkannenprinzip in den Sozialausgaben runterzufahren, ist sicherlich wichtig. Das heißt also, es ist zu ermöglichen auch, einfach auch mal Daten zu erheben, wo geht das Geld eigentlich hin? Es gibt ja diese schöne IFO-Studie mit diesen tausenden Einzelpositionen. Ja.
Also Herr Peichel war mir zu Gast, wir hatten ein ganz spannendes Gespräch. Ja.
Ich würde jetzt als Wissenschaftler erstmal sagen, wir machen eine wirkliche Bestandaufnahme, was sind die Staatsprioritäten, wo geht das Geld hin und machen das sehr transparent, gucken uns an die Sozialsysteme, so dieser Gesamtheit und natürlich auch, ja, ich meine, die Standardplattitüden sind natürlich Bürokratieabbau und so weiter. Da kann man sicherlich viel auch machen bei der ganzen Gesundheitssektor. Also statt sozusagen dieselben Muster zu wiederholen, einfach in Schulden zu gehen und dann die Steuern zu erhöhen, wäre schon der Wunsch da, nach Effizienzen zu schauen. Oft ist das leider, ein ganz gutes Buch dazu neulich gelesen, das sind immer wieder diese Wünsche, dass da irgendwelche Wundertöpfe erscheinen. Ja, die erscheinen natürlich nicht. Das große Problem ist, wie ich schon sagte, wir werden älter und das Gesundheitssystem wird immer besser. Ja, das ist ja auch ein Luxus, das ist toll. Ja, unsere Eltern sind so viel besser versorgt, als deren Eltern es waren. Und über kurz oder lang werden wir uns das wahrscheinlich tatsächlich auch nicht finanzieren können. Aber mein Hauptwunsch wäre wahrscheinlich nicht, jetzt diese Finanzierung der Aufrüstung sich anzugucken, sondern wirklich die Kernbemühung muss sein, wie ist das Wirtschaftsmodell Deutschland in den nächsten 10 Jahren? Wo kriegen wir die Innovation her und diese Aufrüstung zu nutzen, um technologische Sprünge zu machen, um die Sensoren aufzubauen, um die Technologie, um die Satelliten zu bekommen, die Netzabdeckung in Deutschland, also wirklich eine Zukunftsorientierung Deutschlands, das ist, was ich mir vor allem wünschen würde. Ich sehe jetzt unsere Studie eher so als Beiwerk, ja, um diese, wie die Finanzseite aussieht, aber im Kern ist das BIP, das Wirtschaftswachstum und die Zukunftsorientierung. Meine Sorge ist, wenn sich die Muster des Papiers wiederholen, ja, dass wenn ich nicht die Sozialausgaben kürze, aber auch sonst nichts ändere oder wenig ändere, dass es da eben zu Verdrängungseffekten kommt und die produktiven Ausgaben und die Innovations- und Zukunftsausgaben eher sinken. Dieses Space-Programm, was wir haben, das sind ja Peanuts. Ne? Insofern ist da der Wunsch nach Zukunftsorientierung. Ist mein Haupt, wäre sozusagen das Hauptthema. Aber das haben Sie natürlich auch alle schon 500 Mal gehört. Da haben wir die Politik.
Ich habe auch Professor Guntram Wolf auch schon zweimal zum Podcast gehabt, Ihren Kollegen. Mit dem habe ich auch schon gesprochen, wie wir Rüstungsausgaben so tätigen müssen, dass wir davon profitieren. Trotzdem, Herr Professor Trebisch, sollte es gar nicht so abtun. Das, was Sie ja ausgerechnet haben und vorgerechnet haben, finde ich total spannend. Ich mag solche Geschichtsstudien. Schularek macht die ja auch immer gerne. Da sind Sie ja so in guter Tradition mit Ihrem Kollegen. Und ich finde das hochspannend. Und jetzt haben Sie ja mindestens 3 Paper erwähnt, an denen Sie arbeiten, die ich auch spannend finde. Also würde ich mal vorschlagen, wenn Sie einfach verstanden sind. Sobald die raus sind, schicken Sie mir dazu und ich bin sicher, meine Hörerinnen und Hörer würden sich sehr freuen, wenn wir darüber dann auch plaudern würden. Also insofern an dieser Stelle vielen herzlichen Dank und die Hoffnung auf eine Fortsetzung, sobald neue Ergebnisse auf dem Tisch liegen.
Wunderbar, ganz herzlichen Dank für die Einladung, war spannend.
Halten wir fest. Mehr als ein Jahrzehnt nach Beginn eines Rüstungsbooms liegen die realen Steuereinnahmen im Schnitt 20-30% über dem Ausgangsniveau. Die Spitzensteuersätze 10-20 Prozentpunkte höher und die zivilen Ausgaben des Staates real 10-20% über dem Niveau vor der Aufrüstung. Kurz gefasst, der Staat wird größer und er bleibt es. Da stellt sich die Frage, kann man von den bereits hohen Staatsquoten in der EU und in Deutschland ausgehend noch dauerhaft Kanonen und Butter finanzieren, ohne das wachsende Privatwirtschaft endgültig kaputt zu machen. Wir haben hohe Schulden, hohe Abgaben, eine alternde Bevölkerung, eine unzureichende Produktivitätsentwicklung und jetzt kommen auch noch die hohen Kosten für Verteidigung und die sogenannte Transformation hinzu. Deshalb darf man sich auch nicht wundern, dass die anderen Staaten, allen voran Frankreich, versuchen, über gemeinsame Schulden den Finanzspielraum zu erweitern. Deutsches Steuergeld soll so den Druck zur Haushaltskonsolidierung in Frankreich mindern. So sehr zu hoffen ist, dass die Bundesregierung diesem Ansinnen widersteht, so groß ist doch die Gefahr, dass sie dennoch in die Euro-Schuldenfalle tappt. Befürworter gemeinsamer Schulden, das habe ich schon angesprochen, erhoffen sich, dass die Euro-Bonds als europäisches Safe Asset in Konkurrenz zu US-Staatsanleihen treten. Angesichts des Zustands der Eurozone, Thema am kommenden Sonntag, wenn nichts Überraschendes dazwischen kommt, und der fehlenden Bedeutung des Euro im Welthandel, denke ich, ist es eine unrealistische Annahme, eine Konkurrenz zu US-Staatsanleihen zu etablieren. Wie wir gesehen haben, wäre diese Anleihen ohnehin alles andere als safe. Das wird auch in den kommenden Jahren so sein, und ist eine sehr schlechte Nachricht für alle, deren Geld von Versicherungen und Pensionsfonds verwaltet wird. Denn diese sind gezwungen, in sichere Staatsanleihen zu investieren. In Summe können wir feststellen, es sind keine erfreulichen Aussichten. Höhere Steuern und die Entwertung der Ersparnisse sind der Preis für die fehlende Kraft der Politik, den Staat zu begrenzen. So wünschenswert es auch wäre. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich weiterhin über Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zur neuen Ausgabe von BTO Refresh oder spätestens am kommenden Sonntag, wo es voraussichtlich um das Thema geht, wie steht es eigentlich um die sogenannte Konvergenz in der Eurozone? Die kurze Antwort ist übrigens schlecht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.